Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport.
Hua! Und damit seid ihr hoffentlich alle wach und bereit für eine neue Folge Mental Darts Master, deinem Podcast für mentale Stärke. Wir könnten diese Folge auch die Gervin Price Folge nennen, denn es war die letzte Woche schon viel los, aber nicht viel vor TV-Kameras. Und deswegen, wenn ich Zahlen sehe, ist es immer super schwierig, oder nur Zahlen sehe, ist es immer super schwierig, den mentalen Hintergrund dazu zu erklären, weil ich weiß ja gar nicht, wie haben sich die Leute verhalten, was ist der Hintergrund, dass das und das und das Ergebnis jetzt entstanden ist. Deswegen nur auf Basis von Zahlen Dinge reininterpretieren, halte ich immer für falsch. Deswegen haben wir heute mal wieder ein Spielerprofil von einem Mann, den ich persönlich super spannend für die Dartszene finde. Ich bin seit Punkt 1 Fan von ihm, das waren nicht viele, aber ich glaube, die Situation hat sich auch ein bisschen ihm gegenüber geändert. Wir werden heute mal Gervin Price und sein Verhalten analysieren, weil ich glaube, viele verstehen das noch falsch, was er da macht. Denn mein Take ist, ganz viel von den Emotionen, die er macht, macht er für sich und nicht primär gegen den Gegner. Aber wir wollen reinsteigen, wie immer, mit meinem mentalen Moment der Woche. Und da ich jetzt nicht viel gesehen habe, im Endeffekt gar nichts gesehen habe, außer Zahlen von den doch eigentlich ereignisreichen Spieltagen, wenn man so möchte, von Development Tour, Players Championship und so weiter, habe ich einen ganz anderen mentalen Moment der Woche rausgesucht. Und zwar einen aus meinem ganz persönlichen Bereich, oder was heißt persönlichen Bereich, schon berufliches Umfeld, aber ich hatte jemanden zu Gast hier. Ich hatte ausnahmsweise mal ein Coaching bei mir zu Hause und ich liebe das. Ja, ich liebe das, wenn ihr als meine Kunden auch mal den Weg hierher nehmt, weil das ist nochmal kommunikativer als online. Was nicht heißen soll, dass online nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil, ich betreue 90% meiner Kunden online. Aber es ist halt doch nochmal was anderes, wenn man sich wirklich direkt gegenübersteht. Man kann eben hier an meiner Bordanlage dann auch gewisse Dinge ausprobieren. Und so haben wir das auch gemacht. Wir haben in dem Coaching hier vor Ort Rituale einstudiert, Abläufe einstudiert. Und ich habe dem Kunden gezeigt, was hinter diesem Sockenhochziehen von MVG steckt. Wir haben das ein ähnliches Ritual, natürlich nicht das gleiche, weil das wäre nicht authentisch, wenn er sich auch die Socken hochzieht, nur weil MVG das macht. Aber wir haben von der Art her genau das gleiche einstudiert. Und dann hat er ein Spiel gegen den Bot am Ende gespielt. Und bei seinem ersten Matchstart habe ich gesagt, so, pass auf, jetzt machst du dein Ritual. Und er macht das Ritual, er stellt sich hin und der Erste sitzt direkt mittig in der Doppel 20 drin. Und er dreht sich selber um und dreht sich zu mir und sagt, okay Johannes, das war krass. Und das war so ein geiler Moment, weil für mich die Dinge natürlich auch toll sind und toll zu sehen sind. Ich weiß in der Theorie, was dahinter steckt, wie es funktioniert. Und ich weiß auch, dass es in der Praxis funktioniert. Aber natürlich bin ich in so einem Bereich auch super abhängig davon, wie ihr als Kunden das dann umsetzt. Glaubt ihr selber auch daran? Natürlich sind wir im mentalen Bereich ganz klar auch davon abhängig, ob ich dahinter stehe. Oder ob ich das nur mache, weil der Johannes das jetzt mal sagt. Aber wenn jemand dahinter steht und dann selber, bam, spürt, wie dieser Effekt da ist und zustande kommt und klappen kann, das war so geil. Das war so ein geiler Moment, wo ich wieder wusste, ey, wenn ihr die Dinge auch wirklich umsetzt, dann ist so viel möglich durch dieses Mentaltraining und eben nicht nur im Profibereich. Da erst recht, weil da kleine Nuancen entscheiden, aber gerade auch bei euch, weil stell ich mal vor, ihr checkt im Amateurbereich mit dem ersten, zweiten oder dritten Dart. Ey, da schlagt ihr so viele eure Gegner. Weil gerade im Amateurbereich ist es ja eben nicht so, dass wir zuverlässig checken. Und ja, das war einfach mein persönlicher mentaler Moment der Woche, dass ich gesehen habe, direkt vor Ort, wie mein Kunde das umgesetzt hat und das direkt funktioniert hat. Und da weiß ich auch, nach dem Aha-Effekt wird diese Technik weiter ausprobiert. Und das war einfach mega, mega cool. Gut, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, nämlich Gervin Price, möchte ich aber natürlich trotzdem noch ansprechen, was war das denn für ein Development-Tour-Wochenende? Mega gut. Leon Weber steigt gleich ein mit einem Halbfinale, wenn mich nicht alles täuscht. Und obwohl danach nicht mehr ganz so viel kommt, was aber vollkommen normal ist bei der Leistungsdichte, du kannst nicht erwarten, dass du da jedes Wochenende durchperformst. Trotzdem macht Leon Boden gut und ist aktuell die Nummer 4, glaube ich, was sehr, sehr stark ist. Vor allem muss man natürlich auch bedenken, erst mal oben sein und dann oben bleiben ist schwerer, als sich von irgendwo unten hoch zu spielen. Ja, der Gejagte sein ist aus mentaler Sicht häufig schwieriger, als der Jäger zu sein. Und das bedeutet auch, da muss man sich mental drauf vorbereiten. Und von Leon weiß ich, dass er das macht. Und so hat er einen super Einstieg in dieses Wochenende gehabt. Und der hat ihm am Ende auch einfach diese Position gefestigt. Und dann haben wir einfach zwei deutsche Titelträger. Und das an einem Wochenende. Einmal Jorik Hofgens und einmal Lenny Schlüter, die gleich ihr, ich glaube, erstes Finale, glaube ich auch, was sie erreicht haben, auch spielen. Und super gut. Jorik kenne ich ein bisschen näher als Lenny. Deswegen, da den verfolge ich auch immer so ein bisschen bei den Players Championship. Und da spielt er auch oft super gut und hat aber einfach die bitteren Momente, dass er dann 4-6, 5-6 teilweise verliert, obwohl er dann wirklich einen 90er-Schnitt spielt und einfach immer wieder die Gegner hat, die so ein bisschen den Ticken besser sind oder einfach lucky in der richtigen Situation. Deswegen hat es mich für ihn besonders gefreut, dass er sich da auf der Development-Tour auch mal wieder so ein bisschen Selbstvertrauen über die Ergebnisse holen kann, weil natürlich ist das Ergebnis immer auch ein Faktor und ein zusätzlicher Boost fürs Selbstvertrauen. Aber ihr kennt das schon aus dem Podcast und viele, glaube ich, auch aus vergangenen Webinaren. Ich hatte ja mal ein Webinar zum Selbstvertrauen und da habe ich immer gesagt, das Selbstvertrauen darf nie auf dem Ergebnis aufgebaut sein. Weil das ist halt, das kommt und geht, das ist mal da, mal nicht, das muss auf anderen Säulen stehen, die du vollständig selber kontrollieren kannst. Aber natürlich hilft ein Ergebnis, weil ein Ergebnis kann dich, wenn du mental gerade nicht stabil bist, auch in eine ganz klare Spirale bringen und die geht in beide Richtungen. Ja? Und da ist es wie mit der Henne und dem Ei, was war zuerst, so ist es auch mit deinem mentalen Zustand und Ergebnissen, wenn du nicht aufpasst. Wenn du nicht vorbereitet bist. Das bedeutet, wenn das Ergebnis nicht da ist, geht das Selbstvertrauen weg. Wenn das Selbstvertrauen weg ist, kommt auch das Ergebnis nicht und so weiter und so fort. Aber umgekehrt funktioniert das genauso. Und das kennst du mit Sicherheit auch. Wenn du erstmal zwei Decider gewonnen hast, dann steigt dein Selbstvertrauen und du gehst in den nächsten Decider mit breiter Brust rein und gewinnst wieder den Decider. Und dadurch wächst dein Selbstvertrauen noch mehr zu dieser Situation. Also es geht in beide Richtungen, diese Spirale. Aber das Wichtige ist, wenn ich diese Spirale immer nur von meinem Ergebnis abhängig mache, dann geht die halt auch ganz schnell nach unten und wieder nach oben, nach unten. Und du hast so eine Jojo-Leistung. Deswegen, kleiner Lifehack für euch, baut euer Selbstvertrauen nicht nur auf dem Ergebnis auf, sondern auch auf anderen Dingen. Wen das näher interessiert, wieder kleiner Tipp, dazu habe ich schon mal ein Webinar gehabt. Die ganzen Webinare sind immer aufgezeichnet. Wen das interessiert, schreibt mir einfach auf Insta eine kurze Nachricht oder per Mail eine kurze Nachricht und sagt, ihr wollt das Webinar Selbstvertrauen haben. Da ist nochmal alles drinnen. Oder ihr kommt direkt zu mir und ich sage euch, was dein Selbstvertrauen ausmacht und auf welcher Säule es stehen sollte, weil das ist ja auch nicht für jeden gleich. Nicht für jeden gleich ist das ist ein gutes Stichwort für unseren Hauptteil. Gervin Price macht mit Sicherheit viele Dinge nicht so, wie andere Spieler sie machen würden. Und ich glaube, er hat, ich weiß nicht, ob als erster, ihr wisst aus der letzten Folge, dass ich jetzt keiner bin, der schon seit 20 Jahren Darts guckt. Deswegen, ich habe 2020 angefangen, intensiver Darts zu gucken mit der Corona-Phase. Und wer war da natürlich gerade super präsent? Gervin Price. Jetzt komme ich aus einer anderen Sportart, genauso wie Gervin Price, zwar nicht aus dem Rugby, aber aus dem Tennis, wo Emotionen durchaus an der Tagesordnung sind. Und da fand ich das cool, dass er im Vergleich zu anderen diese Emotionen mit reinbringt, weil ich mag das immer, weil ich dann sehe, wie es dem Spieler geht. Wenn jemand sehr kontrolliert ist, kann ich da mittlerweile auch sehr viel dem Ganzen sehr viel abgewinnen, weil ich weiß, boah, ich könnte das nicht, mich würde das innerlich zerreißen und finde es dann beeindruckend, dass jemand anders so eine Kontrolle haben kann, siehe auch Snooker, die zeigen ja gar keine Emotionen. Und ich fand es aber eben cool, dass er die Dinge mal anders macht, so ein bisschen andere Note reinbringt. Da war er aber nicht unbedingt gleich beliebt für, dass er das so gemacht hat, weil viele haben das als sehr provokativ wahrgenommen. Und ich möchte euch mal so ein bisschen den Hintergrund davon erklären. Ich kenne Gervin Price nicht, deswegen ist das eine Analyse von mir. Natürlich kann das auch anders sein. Aber glaubt mir, ich habe ja ein bisschen Erfahrung mit verschiedenen Spielern. Ich kenne auch andere Sportler aus anderen Sportarten und ich weiß, wie sich Druck anfühlt. Ich habe selber schon deutsche Meisterschaften mitgemacht. Im Tennis war da einmal im Halbfinale gestanden, aber auch andere Male nicht. Und habe dann das Jahr danach eben das Halbfinale nicht bestätigen können, bin aber mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rangefahren. Ich habe Regionalliga Tennis gespielt, also auch da, ich kenne den Druck in höheren Ligen und da auf hohem Niveau zu spielen und welcher Druck da mit zusammenhängt. Und vor allem betreue ich mittlerweile ja auch Spieler, die im Profibereich unterwegs sind, die damit ihren Lebensunterhalt am Ende verdienen. Und den ganzen, ja nicht den ganzen Tag, aber schon sehr viel in der Öffentlichkeit eben stehen und nicht einfach mal das und das machen können und keinen interessiert, so wie bei uns, sondern wo jeder Schritt irgendwie verfolgt wird. Und das ist bei Gervin Price natürlich auch so. Und ich glaube aber, dass ich ein ganz gutes Gespür dafür habe, warum Gervin Price das macht. Und das, glaube ich, gibt euch heute in der heutigen Folge wieder ganz viele Takeaways im Endeffekt, kleine Takeaways auch für euer eigenes Spiel. Das heißt, wir analysieren Gervin Price, aber ich glaube, du kannst sehr viel für dein Spiel daraus mitnehmen. Ich glaube nämlich, mein ganz großer Take, Gervin Price nutzt die Emotionen für sich und nicht primär, um den Gegner rauszubringen. Und das war, glaube ich, der große Vorwurf, der am Anfang immer im Raum stand. Gervin Price will nur seinen Gegner rausbringen. Und by the way, wenn der Gegner sich davon rausbringen lässt, ist das das Problem des Gegners und nicht von Gervin Price. Und wer das eben gezeigt hat, dass das auch anders geht, war damals Gabriel Clemens im Viertelfinale der WM. Als Gervin Price eben mit den Kopfhörern auf die Bühne kommt und Gabriel Clemens aber einfach seinen Stiefel weiterspielt und sich davon gar nicht beeindrucken lässt. Aber auch hier, das macht Gervin Price in erster Linie für sich und nicht, um Gabriel Clemens rauszubringen. Das ist meine ganz klare Überzeugung. Die war damals eben medial komplett anders. Und deswegen auch gibt es wieder diesen Podcast. Weil ich versuche, die Dinge aus mehreren Perspektiven zu sehen und nicht immer nur, oh, das ist ja jetzt unfair, so unsportlich und bla bla bla. Gehen wir mal rein. Gervin Price ist ja für ein Typ. Gervin Price kommt aus dem Rugby. Rugby ist, glaube ich, eine Sportart, die ein bisschen anders ist als Darts und ein bisschen mehr Emotionen mit reinbringt. Sehr viel Körperlichkeit, sehr viel körperliche Ausstrahlung, Präsenz mitbringt. Und jetzt willst du auf einmal eine Sportart machen, wo du mucksmäuschen still sein sollst? Das funktioniert nicht, wenn du nicht der Typ bist. Ja? Deswegen hat sich, glaube ich, Gervin Price überlegt, wie kann ich diese Note vielleicht aus dem Rugby mit ins Darts reinbringen, ohne dass ich unfair und unsportlich bin. Weil das ist dann, wenn du außerhalb vom Regelwerk bist, dann bist du unsportlich und unfair. Nicht, wenn der Gegner sich davon negativ beeinflussen lässt. Das ist dann immer das Problem des Gegners. Und ich glaube, so hat er seinen Weg eben dann gefunden, diese Emotionen mit ins Spiel reinzubringen. Bei ihm sind es vor allem früher und jetzt wieder sehr viele positive Emotionen gewesen. Dieses typische Hua, was ich auch am Anfang gemacht habe. Die Faust, die er oben macht und nicht nur unten bei sich. Dieses sich wirklich umdrehen und aufplustern, die Muskeln anspannen. Das alles sorgt ja für ein Druckablassen. Und Gervin Price hat hohe Ziele. Gervin Price macht Dinge nicht einfach nur, um mitzumachen, sondern er will das Ding dann auch gewinnen. Und das erzeugt mit Sicherheit auch eigenen Druck. Und den muss er loswerden. Den muss er abladen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der für viele von euch da draußen auch spannend ist. Weil jetzt überlegt mal, ihr macht euch auch Druck. Jetzt braucht man nicht darüber reden, dass ihr euch den nicht machen müsstet, weil ist doch alles nur ein Hobby und so weiter. Ihr habt trotzdem euer Päckchen. Ihr macht das ja trotzdem nicht nur aus Jux und Dollerei, beziehungsweise euch ist nicht scheißegal, ob ihr gewinnt oder verliert, sondern ihr wollt schon gewinnen. Also es ist natürlich auch irgendwo Erwartungen sind da mit im Spiel. Also, wie geht ihr aber mit den Erwartungen um? Was macht ihr, wenn ihr auf einmal merkt, boah, ich scheitere an den Erwartungen? Zeigt ihr auch Emotionen? Feiert ihr dann auch die ein, zwei Aufnahmen, die gut laufen, dann auch wirklich ab? Die Checks mit dem dritten Dart dann ab? Wenn ihr vielleicht schon drei am Dart, am Doppel vorbeigehauen habt und dann mit dem vierten oder fünften dann endlich mal Doppel 2 checkt, feiert ihr das dann ab? Oder winkt ihr ab und oh Gott, was war das wieder für ein Leck? Das beobachte ich nämlich viel mehr im Amateurbereich. Aber Gervin Price hat seine Momente, wo er solche Momente dann abfeiert, wenn die dann halt einfach in einer wichtigen Situation war. Dann war es in dem Moment egal, ob das der fünfte oder sechste Dart im Doppel war. Er macht vielleicht in der Situation das Break nicht schön, aber er macht es. Und dann lässt er die Emotionen raus. Und Gervin Price lässt die Emotionen jetzt nicht einfach nur raus, wenn er einfach einen Elfer spielt. Da sehen wir ihn ganz häufig als nimmt er das mit, als wäre das Standard. Das will er auch ausstrahlen. Jo, klar spiele ich hier einen Elfer. Der lässt die Emotionen raus, wenn er merkt, das war wichtig. Das war wichtig, weil jetzt bin ich in den Kopf von meinem Gegner reingekommen. Über das Spiel, nicht über die Emotionen. Die Emotionen verstärkt das vielleicht eher. Natürlich weiß er, dass das vielleicht beim Gegner nochmal einen zusätzlichen Aspekt hat. Aber in erster Linie ist das, er muss selber den Druck ablassen, weil er weiß, yes, das war jetzt gut. Und damit die Negativität nicht Vorrang bekommt, nutzt er halt diese positiven Emotionen. Und da ist die Frage, machst du das genauso? Oder sind wir vielleicht diejenigen, die 26, 41, 45, dann kommt eine 100 und was macht ihr bei der 100? Ah ja, jetzt kommt die 100, okay, toll. Die hätte ich vielleicht auch mal vorher gebraucht. Und bei Gervin Price ist es aber vielleicht schlechte Aufnahme, 140 oder 180, um sich ein Dart oder zwei Dart Finish zu stellen. Und da kommt dann mal die Faust da oben. Da kommt dann vielleicht noch nicht das ganz große Hua, aber da kommt dann eine Emotion. Und das sehen wir bei ihm gerade in so entscheidenden Momenten, wo es ausgeglichen ist, wo er vielleicht ein Leg hinten dran ist, wo er weiß, jetzt muss ich das Break machen oder jetzt muss ich meinen Anwurf durchbringen, damit ich in Touch bleibe. Und das ist das, was ihn dann wieder gut spielen lässt, beziehungsweise was auch dafür sorgt, dass bei ihm die Negativität nicht reinkommt. Nicht so sehr reinkommt. Der denkt auch negativ. Das sehen wir immer wieder, wenn er seine Doppel verpasst. Dann wird er auch mal sarkastisch. Und dann geht er auch mal ironisch mit seinen Aufnahmen um, zeigt dann einen Daumen in Richtung. Das ist dann das, was ich bei ihm mittlerweile häufiger auch als negative Sachen sehe. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Der macht nämlich nicht alles richtig, aber er macht sehr viel richtig. Sehr viel emotional, mental richtig. Und das macht er jetzt wieder, deswegen sehen wir ihn jetzt auch gerade in der Rangliste wieder klettern. Also ein Spiel gegen Martin Schindler, das habe ich ja auch schon gesagt. Ich glaube, wenn ihr mal guckt, wenn ihr so spielen würdet auf eurem Niveau wie Gervin Price gegen Martin Schindler. Ihr liegt hinten, weil ihr einfach selber schlecht spielt. Ja, der Gegner spielt gut, aber ihr selber spielt auch schlecht. Wie viele von euch hätten das Spiel vorher vielleicht schon aufgegeben? So bei 5-8 schon, naja, das wird heute nichts. Aber das macht er in dem Spiel eben nicht. Er gibt erstmal wenig Emotionen raus, wenig Emotionen preis, aber dann am Ende, als er dann so das 9-8 macht, da war dann, glaube ich, auf einmal ein bisschen mehr Emotion, ein bisschen mehr Präsenz da und die spürt dann eben auch der Gegner. Das heißt, in erster Linie wieder, er lässt die Negativität nicht zu sehr raus, eher in einem Moment, wo es noch nicht ganz so wichtig ist, nämlich am Anfang, weil da ist noch die Phase, da kann ich alles hinten raus noch reparieren. Da, wo es dann enger wird, wo der Martin nur noch 2 Legs braucht, da ist dann weniger, viel weniger Negativität da und viel mehr positive Ausstrahlung da. Positive Ausstrahlung ist dann auch mal eine negative Aufnahme gar nicht zu kommentieren, sondern Brust raus, Schultern raus zu drücken und da dann mal eine Faust zu ballen, noch nicht überschwänglich, aber eben mehr positiv als negativ auszustrahlen. Und das sorgt dann dafür, dass du dem Gegner nicht das Gefühl vermittelst, dass du hier schon aufgegeben hast. Und gleichzeitig sorgt es für den eigenen Kopf, dass du auch in Touch bleibst. Man nennt das in der Psychologie Powerposing. Der Kopf beeinflusst natürlich sehr häufig deinen Körper. Das haben wir schon ganz häufig gesagt und das wisst ihr auch, wenn die Einstellung im Kopf gut ist, ist der Wurf gut, ist die Einstellung negativ, dann ist die Bewegungsansteuerung in den Körper auch schlechter. Jetzt ist es schwer, wenn der Kopf negativ denkt, einfach positiv zu denken. Wenn ich jetzt aber Powerposing mache, das heißt, ich mache meine Körpersprache anders, als es in meinem Kopf gerade aussieht. Mein Kopf sieht negativ aus, will mir negative Szenarien ausspielen. Ich lasse aber die Körpersprache neutral und gebe keine Körpersprache nach außen negativ preis. Dann sorge ich dafür, dass das, was in meinem Kopf ist, nicht nach außen kommt und der Kopf auch umdenkt. Dann wird das, was in meinem Kopf ist, keine Wahrheit, sondern ich strahle trotzdem diese Präsenz aus. Muhammad Ali hat früher gesagt, fake it until you make it. Also strahl was anderes aus, damit du die Möglichkeit hast, trotzdem noch an dein Ziel zu kommen. Und damit du irgendwann dir glaubst, jawohl, ich kann das doch. Das heißt, er nutzt die Körpersprache vor allem dann in Situationen dafür, dass er selber weiter an sich glaubt und an die Chance glaubt, dass die da ist. Und jetzt kommt der zweite Aspekt. Natürlich nimmt er gerne billigend in Kauf, dass der Gegner sich davon aus der Ruhe bringen lässt. Aber das ist auch sein gutes Recht. Weil wenn der Gegner damit nicht klarkommt, dann ist das immer wieder das Problem des Gegners. Und jetzt kommen wir nochmal auf die Kopfhöreraktion zurück gegen Gabriel Clemens. Was war denn da los? Zu dem Zeitpunkt war Gervin Price noch nicht wirklich beliebt. Da wurde Gervin Price regelmäßig ausgebuht, einfach weil man es lustig fand, glaube ich auch, Gervin Price auszubuhen. Was ich persönlich völligen Quatsch fand, weil da wird jemand provoziert und Druck aufgeladen, der eigentlich gar nichts falsch gemacht hat. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist der Druck, den ich meine, der in ihm auch drin ist. Gegen den musste er früher vor allem auch noch anspielen. Und wenn du dich jetzt klein machst, dann machst du dich eben auch klein und wirst schlechter. Das war das, was Luke Littler passiert ist nach seinem Manchester-Fauxpas, wo er die Fans so angestachelt hat und dann am nächsten Spieltag in der Premier League total ausgepfiffen wird. Er war nicht darauf vorbereitet, er wusste nicht, wie er damit umgehen soll und spielt seinen schlechtesten TV-Average. Jetzt mittlerweile geht er dann halt vielleicht ein bisschen provokanter damit um, indem er dann mal seine Ohren da so nach vorne zeigt und sagt, was wollt ihr eigentlich? Und so ein bisschen provozieren ins Publikum, aber er spielt besser dadurch. Das ist sein Umgang mit diesem Druck, der von außen ihm aufgeladen wird. Da sind wir als Fans, wir sorgen dafür, dass die Spieler sich teilweise so verhalten. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir uns halt anders verhalten. Warum geben wir dem Spieler von außen auch noch den Druck? Das heißt, in dem Spiel wurde Gervin Price am Anfang auch wieder ausgepfiffen. Dann läuft es nicht so und der Spieler, der im Ranking deutlich hinter dir ist, was Gabriel Clemens da zu dem Zeitpunkt ja auch war, spielt auf einmal besser als du. Damit musst du alles umgehen können. Dein Anspruch ist es, dieses Spiel als Favorit zu gewinnen. Du bist aber gerade nicht auf der Gewinnerstraße und du merkst, dass alle äußeren Faktoren, Zuschauer, vielleicht auch der Mitspieler, was auch immer, dich einfach ablenken und aus dem Fokus bringen. Und deswegen, dadurch, dass es damals noch erlaubt war, mit diesen großen Kopfhörern auf die Bühne zu sehen, fand ich das von der Idee her eigentlich genial, weil mir das gezeigt hat, der Typ, der will gewinnen, der sucht sich alles, der versucht alles, um dieses Spiel zu gewinnen. Nicht um den Gegner zu provozieren, sondern der versucht, okay, wie kann ich die Leute von außen ausblenden? Okay, ich setze mir Kopfhörer auf und dann höre ich die nicht mehr. Und das fand ich genial, dass er das gemacht hat. Er hat aber einen Fehler gemacht. Er kommt mit den Kopfhörern auf die Bühne, die Zuschauer sind für ihn ausgeblendet, er wirft eine 180 zum Einstieg in das nächste Leg und danach dreht er sich zu den Zuschauern und macht so eine Geste, so, ich höre euch gar nicht mehr. Und das war der Fehler. Weil da hat er sich selber wieder aus dem Fokus rausgebracht. Er war eigentlich im Fokus drin, die Leute waren ausgeblendet, super. Und da habe ich gesagt, du hast genau das Richtige gemacht, bleib bei dir. Und da geht er aber raus. Und da hat er die Schwäche gezeigt, die ihn manchmal ausmacht, dass er sich dann ungerecht behandelt fühlt und das trägt er nach außen. Und das bringt ihn aus dem Fokus. Und dann kriegt er diese Spirale in die Negativität, die kriegt er nicht mehr nach oben. Wenn er es schafft, nicht in diese negative Spirale zu kommen, durch positive Emotionen, bam, ist er für mich Klatsch und einer der Besten, vor allem mental. Gerade durch seine Ausstrahlung, durch seinen Siegeswillen, durch seinen Ehrgeiz und eben auch dem Ehrgeiz. Ich versuche fast alles, was im Rahmen ist, um zu gewinnen. Aber manchmal, da kommen wir mal zu dem negativen Aspekt, und das war vor allem so vor 1,5 Jahren, ist auf einmal so eine große Schwäche reingekommen, und das sage ich euch aber auch, glaube ich, woran das lag. Da ist er mehr in diese Negativität verfallen. Da hat er nämlich eine Sache probiert. In meinen Augen hat Gervin Price das weggelassen, was ihn so stark gemacht hat und warum ich ihm so gerne zugeguckt habe. Nämlich diese Emotionen. Wenn ihr euch mal zurückdenkt, so vor 1,5 Jahren müsste das ungefähr gewesen sein, hat er vielleicht aus dem Aspekt heraus, er möchte beliebter sein, er möchte dieses Ausbuhen am Anfang nicht mehr haben, er möchte nicht mehr so polarisieren, hat er die Emotionen mehr und mehr weggelassen. Er hat sich nicht mehr so viel aufgebaut, aufgeplustert und dieses Hua rausgehauen. Da gab es diese Momente deutlich weniger. Und warum ich, glaube ich, recht habe mit dem Take, dass er die Emotionen aber braucht, hat man eben in der Phase gesehen. Weil was passiert? Die Emotionen, die positiven Emotionen lässt er weg, weil mein Take ist, er glaubt, dass er dadurch zu sehr polarisiert und viele das nicht mögen. Also lasse ich das mal weg. Dann bin ich nicht mehr so edgy. Und was passiert dann aber bei jemandem, der emotional ist? Der nimmt sich die negativen Momente. Er hat nicht mehr so zuverlässig gecheckt oder er hatte einfach nur ein paar Momente, wo halt Tops nicht reingegangen ist. Und da gab es so viele Spiele, er führt 4-1 und dann gibt es ein Leg, da wirft er 3 oder 4 am Doppel vorbei und dann kommt so dieses ironische, ja, Kopfnicken, Daumen hoch, dass er wieder daneben geworfen hat. Und auf einmal verliert er das Spiel und schmeißt das ganze Spiel weg, weil er gar keine positiven Emotionen mehr zeigt und nur noch so ein Kopfschütteln, nur noch so ein ironisches, sarkastisches, ja super, hast den Nächsten vorbeigeworfen. Nur noch diese Emotionen waren präsent. Und das passiert, wenn du ein emotionaler Typ bist, weil du hast ja ständig Gedanken im Kopf, du hast ja ständig was im Kopf, dein Kopf geht ständig an. Es gibt Leute, die sind sehr verkopft und die denken sehr viel nach und die können das gar nicht abstellen. Da schießt der Gedanke im Kopf, ah super, heute läuft Tops gar nicht. Das ist aber nur eine Momentaufnahme. Dein Kopf will dir nur was suggerieren. Das ist ja noch gar nicht Wahrheit. Natürlich kann der nächste Dart in Tops reingehen. Aber dein Kopf versucht immer in Mustern zu denken und denkt sich, ah okay, jetzt erkenne ich halt hier mal ein Muster. Und wenn ich danach aber handle mit meiner Körpersprache und dann negativ werde und so, super gemacht, ganz toll und dann so ironisch mit mir selber bin, das zerreißt dich innerlich, das macht dich kaputt. Und das haben wir bei Gervin Price gesehen. Und jetzt, finde ich, sind wieder deutlich mehr Emotionen im Spiel, deutlich mehr positive. Wir sehen wieder häufiger dieses Aufblasen, dieses Puah, dieses Raushauen der Emotionen, der positiven Emotionen. Und das, finde ich, reguliert ihn viel besser. Und ich glaube, viel mehr Leute haben auch verstanden, dass wir viel mehr den Gervin Price sehen wollen, weil der Gervin Price lässt sich nicht mehr von irgendwelchen Pfiffen, von Zuschauern, von was auch immer ablenken, von seiner eigenen Leistung ablenken, sondern der versucht wieder zu gewinnen und nicht irgendjemandem zu gefallen. Und da bin ich super froh, dass er da wieder angekommen ist und deswegen freue ich mich auch, dass er jetzt wieder die Nummer 4 der Welt ist. Und das heißt, gerade für dich als Spieler da draußen, wenn du sehr verkopft bist, wenn du viele Gedanken im Kopf hast, wenn du auch merkst, dein Kopf gibt dir negative Szenarien aus, wenn es halt mal nicht so läuft, was doch vollkommen normal ist. Das ist Teil des Spiels im Darts. Du wirfst auf Millimeter große Felder. Natürlich geht da nicht jeder rein. Natürlich gehen da einige nicht rein. Aber glaubst du, der Dart geht eher rein, wenn du ironisch, sarkastisch oder negativ mit dir bist? Ich glaube nicht. Und was Gervin Price mittlerweile ganz gut macht, ist, der zeigt schon auch mal negative Emotionen, aber auch die dann eher einmal und lauter. Und dann sucht er sich aber wieder eine Aufnahme, die halt gut ist. Und dann kommt wieder die Faust, das Umdrehen, das Brüllen, was wir ja auch so lieben. Und das macht ihn jetzt wieder so stark. Diese Emotionskontrolle. Gervin Price weiß ganz genau, wann muss ich Emotionen zeigen und wann muss ich welche Emotionen zeigen. Er hat manchmal noch, und das ist seine Schwäche, die Momente, dass ihn Dinge von außen zu sehr ablenken. Also wenn es da so nervige Zuschauer gibt, die in den Wurf reinpfeifen, dann triggert ihn das brutal. Und auch da Hinweis für dich, wenn es von außen einen gibt, der bewusst dein Spiel stören will und du lässt dich davon ablenken, du zeigst es vielleicht sogar über deine Körpersprache, dann kriegt diese dumme Person genau das, was sie will. Willst du das? Nein, oder? Dann lass es. Gib dem Spieler oder der Person von außen keine Macht über dich, sonst machst du dich zur Marionette. Sondern schluck das, schluck diesen Ärger runter, such dir die nächste gute Aufnahme und yes, zeig die Faust zu dir. Nicht zu dem Typen, weil dann weiß der auch, ich habe einen Einfluss auf dich, sondern zu dir. Nutz die positiven Emotionen, um das negative Szenario in deinem Kopf auszuschalten. Mach den Gervin Price. Und das ist, glaube ich, das, was du aus dieser Folge mitnehmen solltest. Dass Gervin Price Emotionen zeigt, um seinen eigenen emotionalen Zustand zu regulieren. Dass sich der Gegner davon rausbringen lässt, das nimmt er billigend mit in Kauf. Und wenn er weiß, da gibt es Gegner, die lassen sich davon beeinflussen, dann nutzt er halt diese Emotionen erst recht. Aber immer in erster Linie für sich, für seinen emotionalen Zustand, damit er sein Spiel gewinnt. Und deswegen ist mein Takeaway für dich diese Woche auch, dass du mal deinen emotionalen Zustand während den Spielen analysieren sollst. Überleg dir mal, was bist du für ein Typ? Bist du eher ein Andrew Gilding? Dann wirst du kein Gervin Price werden. Das ist ganz wichtig, das ist ganz entscheidend. Ich mache niemanden zu einem Gervin Price, der einfach eher ein introvertierter Typ ist. Der macht das anders. Der darf man die Faust irgendwo unten klein ballen, im Kopf nicken. Stille, aber trotzdem positive Emotionen. Oder bist du halt jemand, der emotional ist, dann überleg dir, wie kannst du das regulieren? Mach dir klar, dass Emotionen gut sind, dass Emotionen nicht unterdrückt gehören, sondern kontrolliert sind. Wenn du ein emotionaler Typ bist, dann verteufel dich nicht dafür, dass du so bist, sondern lerne den richtigen Umgang damit. Spiel ein Spiel und achte darauf, was passiert in deinem Kopf. Und wenn irgendwas Negatives in deinem Kopf ist, versuch mal, deine Körpersprache trotzdem positiv zu halten. Versuch, die Negativität in deinem Kopf nicht nach außen kommen zu lassen. Und das ist am Ende der Gamechanger für dein Spiel. Weil das bringt dich dann wieder in eine andere Stimmung. Und hier möchte ich euch auch nochmal ganz klar darauf aufmerksam machen, dass man das trainieren kann, dass man das üben kann, dass man das lernen kann. Dieser mentale Zustand ist kein Zustand, den man angeboren hat und entweder man hat es und darf erfolgreich sein oder man hat ihn nicht und man bleibt halt für immer schlecht. Nein, das Mentale ist genauso zu trainieren. Stell dich nicht hin und sag, ich bin halt so. Dann machst du die Tür zu Veränderung. Du bist momentan so, aber du kannst lernen, eine andere, eine bessere Version von dir zu werden. Und dafür gibt's von meiner Seite aus verschiedene Möglichkeiten. Wir können uns eins zu eins das individuell angucken. In meinen Augen ein perfekter Einstieg für dich sind aber meine beiden Online-Kurse, die genauso heißen wie der Podcast. Mental Darts Master und Mental Darts Master 2.0. Da lernst du ganz viel über Drucksituationen, über Emotionen kontrollieren, über Atemtechnik, über Visualisierung, über Trainingspläne, über Turniervorbereitung und so weiter und so fort. Alles schon fertig für dich, alles fertig abgefilmt in einzelnen Videosequenzen und du kannst das Stück für Stück in deinem Tempo durcharbeiten und dir auch immer und immer wieder angucken. Die Links dazu findest du wie immer in den Shownotes und wenn du da weitermachen willst, weiter trainieren willst, ist das genau das Richtige. Und wenn du sogar das Ganze noch intensivieren willst, kannst du zusätzlich zu dem Kurs noch ein Einzelcoaching mit mir dazu buchen, was dann auch noch günstiger ist, wie wenn du es einzeln getrennt von dem Kurs buchen würdest. Das kann ich dir nur ans Herz legen, weil was ich eigentlich zeigen will ist, und deswegen gibt es auch diesen Podcast, ein mentaler Zustand ist nichts, was man hat oder man hat es nicht. Ein mentaler Zustand ist etwas, was trainiert gehört und was man trainieren kann. In diesem Sinne, mach dich nicht fertig. Ich freue mich auf nächste Woche und denk dran, your mind, your game.
Das war Mental Darts Master, der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius. Postproduktion und Hosting KISTALK Media.